NZZ Akzent. Der Peace Memorial Park, das ist ein Gedenkpark in der japanischen Stadt Hiroshima. Im Hintergrund, da rauscht ein großer Springbrunnen. Besucher wandeln umher, beten oder sie läuten eine Glocke, die den Weltfrieden herbeirufen soll. Auch im Park Yunusuke Nakamura. Er trägt eine signalrote Weste und auf seiner Brust steht Hiroshima Youth Peace Volunteer. Ein junger Freiwilliger für den Frieden. Martin, was macht er da genau im Park?
Ja, also Nakamura führt halt Touristen durch den Park. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Touren er macht, aber er hat gesagt, dass die Touren halt insgesamt immer sehr kurz sind. Sie würden nur 20 Minuten dauern. Denn, so sagt er, Touristen haben nicht viel Zeit. In dieser Zeit erzählt er ihnen aber, so viel er kann, von dem Atombombenabwurf am 6. August 1945, der damals die gesamte Stadt zerstörte. Nakamura, der ist jetzt junger Student und es ist gut so, dass es junge Menschen wie ihn gibt, denn die Zeitzeugen des Atombombenabwurfs, die sterben ja langsam aus. Derzeit ist das Durchschnittsalter der letzten Überlebenden aus der Zeit des Atombombenabwurfs halt schon 86 Jahre. Von denen sind auch immer weniger willens und in der Lage, über ihre Geschichte zu erzählen. Die Stadt muss sich also etwas einfallen lassen, um ihre Friedensbotschaft wachzuhalten.
Vor genau 80 Jahren wurde die japanische Stadt Hiroshima durch eine amerikanische Atombombe zerstört. Zehntausende starben sofort. Heute kämpft die Stadt darum, die Erinnerung an damals wachzuhalten. Wie? Das hat Asien-Korrespondent Martin Kölling sich vor Ort angeschaut. Ich bin Sarah Ziegler. Hiroshima wurde ja nach dem Angriff wieder aufgebaut. Martin, wie präsent ist denn dieses Ereignis in so einem neu aufgebauten Hiroshima noch, wenn du da so durch die Straßen wandelst?
Also im Straßenbild im Allgemeinen sieht man davon nichts mehr. Der einzige Ort, wo das noch so richtig deutlich wird, ist halt der Friedensgedenkpark im Zentrum der Stadt.
Wo wir gerade waren.
Genau, wo wir gerade waren und den die Stadt ja auch deshalb erhalten hat. Es ist wirklich ein großes Gelände, das im Süden des Hypozentrums, also des Explosionszentrums der Atombombe liegt. Es ist eingefasst von zwei Flussarmen. Mhm. Hier im Park geht es eben vor allem um den Frieden und das Gedenken. Die inhaltliche und wirklich tiefe Auseinandersetzung mit dem Horror des Abwurfs findet vor allem im Friedensmuseum statt, eben hinter verschlossenen Türen. Mhm. Da war ich auch und ich habe dort Fumiaki Kajiya getroffen.
Konnichiwa. Fumiaki Kajiya to moushimasu.
Er ist einer der Überlebenden der Atombombe, die damals ungefähr ein Drittel der Stadtbevölkerung ausgelöscht hat. Ja, er ist jetzt 86 Jahre alt und im Friedensmuseum in den Hallen unter der Ausstellung, da erzählt er halt regelmäßig Besuchern, was er damals als Sechsjähriger erlebt hat.
Und was hat er erlebt? Was ist seine Geschichte von diesem Tag?
Ja, als Sechsjähriger war er Schüler in der ersten Klasse und die Schüler der ersten Klasse hatten in Japan das Privileg, mit Putzlappen die Schule sauber zu wischen. An dem Tag hat er das eben auch gemacht, das war halt um 8 Uhr ungefähr morgens. Er hat dort den Flur gewischt mit seiner Schwester zusammen, die war damals 9 Jahre alt und sie wollte ihm ein bisschen helfen. Und sie haben sich dann ein bisschen gestritten, als das Wasser zur Neige ging und seine Schwester war aber so nett, in die Küche zu gehen, um neues Wischwasser zu holen. Und genau in dem Moment explodierte die Bombe. Er nannte die Bombe Pika-Don.
Pika-Don. Pika-Don. Pika-Don. Masani Pika-to hikarimashita.
Das heißt?
Japaner lieben lautmalerische Begriffe. Das Pika steht für einen hellen Blitz, für etwas Glitzerndes. Und das Don, das können wir uns ja auch denken, das ist eben der Donner der Explosion und die folgende Schallwelle, der in diesem Fall eben auch seine Grundschule flachgelegt hat, die eben 1,8 Kilometer vom Hypozentrum entfernt war. Er hat überlebt, weil er in einem Torbogen stand, aber seine Schwester wurde halt in der Küche von einem umfallenden Pfeiler erschlagen.
Als sie das Wischwasser holen wollte.
Als sie das Wischwasser holen wollte, genau. Und diese Geschichte will er, solange es geht, weiterhin im Museum erzählen. Und er ist nicht der Einzige. Es gibt unter den Überlebenden immerhin noch weitere 30 ungefähr, die von ihren Erlebnissen erzählen, genau wie er, Freiwillige. Das Problem ist natürlich, dass es immer weniger werden. Uns wurde gesagt, dass dieses Jahr schon wieder zwei der Hibakusha gestorben sind.
Wie sollen denn die Erinnerungen von Menschen wie Fumiaki Kajiya dann für die Ewigkeit sozusagen verwahrt werden?
Das ist wirklich eine der großen Herausforderungen, auch für das Bürgermeisteramt, für die Stadtregierung. Es wurden daher verschiedene Projekte gestartet. Eines ist mit Fumiaki Kajiya verbunden. Er lernt seinen sogenannten Nachfolger an. Mhm. Den habe ich auch getroffen. Das ist Haruki Okimoto.
Shall we start? Okay. Basically, I can speak English, but this time I will talk in Japanese, okay?
Der ist derzeit 36 Jahre alt und glaubt daher, dass er noch 50 Jahre lang die Geschichte von Kajiya weitererzählen kann. Und Okimotos Aufgabe ist es, jetzt dem noch lebenden Kajiya gut zuzuhören, um dann eben in Zukunft seine Geschichte weiterzutragen.
Aber mit gut zuhören ist es da wahrscheinlich ja nicht getan. Also wie kann ich mir das genau vorstellen, dass die Erinnerungen von einem noch lebenden Zeitzeugen einfach an jemanden übertragen werden, der aber einfach nicht dabei war?
Ja, es ist eine sehr ausführliche Ausbildung. Okimoto trifft Kajiya schon seit 2 Jahren immer wieder, um mit dem alten Mann über seine Erinnerungen zu sprechen, seine Erlebnisse, seine Erfahrungen, seine Gefühle. Es geht wirklich darum, Kajiya so gut wie möglich zu verstehen. Okimoto ist sogar barfuß den Weg abgelaufen, den Kajiya damals von seiner Schule in die Evakuierungszone in den Bergen zurückgelegt hat. Denn er wollte den Schmerz spüren und auch diesen Schmerz wirklich an seine Gesprächspartner, an seine Zuhörer weitergeben können. Mhm. Und die Staffelübergabe von Kajiya an Okimoto könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Denn noch ist Kajiya sehr scharf im Verstand, aber man merkt schon, dass er ausschweifender wird, dass er Konzentrationsprobleme hat. Auch das Gehör funktioniert immer schlechter. Man merkt halt, er ist ein alter Mann. Und deswegen kam jetzt diese Ausbildung zum Nachfolger genau noch zur richtigen Zeit.
Bedeutet das denn für Okimoto, der jetzt diese Zeitzeugenaufgabe übernimmt, dass das sein richtiger Beruf ist? Also wird er im Museum als Zeitzeuge beschäftigt?
Nein, das ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Er macht das freiwillig. Er kriegt eine Unkostenerstattung für die Fahrten von und zum Museum vielleicht, aber damit hat es sich auch. In seinem Fall war das sogar so, dass er extra für diese Berufung aus der Präfektur Tochigi, wo er gearbeitet hat, mit seiner Familie zurück nach Hiroshima gezogen ist. Das waren immerhin 1000 Kilometer Unterschied.
Aber warum war ihm das so wichtig, dass er dafür so viele Opfer auch auf sich nimmt?
Er war schon immer an Geschichte interessiert und ist deswegen einmal nach Deutschland gefahren. 2019 war das, sagte er. Und in Deutschland hat er eben auch solche Führungen mitgemacht durch Berlin, ist zu einem Konzentrationslager gefahren. Dort hat ihn eine Begleiterin mit ihrer Begeisterung derart begeistert, dass er sich gesagt hat, ja, das muss ich eigentlich auch in Hiroshima machen. Wir müssen ja auch in Hiroshima die Geschichte wachhalten, weitererzählen.
Mhm. Jetzt hast du im Friedensmuseum in Hiroshima ja sowohl den echten Zeitzeugen Fumiaki Kajiya mit seinen 86 Jahren getroffen und dann eben auch den 50 Jahre jüngeren Nachfolger Haruki Okimoto. Hast denn du da im Gespräch mit den beiden schon einen Unterschied gemerkt, wenn der echte Zeitzeuge und der falsche Zeitzeuge eine Geschichte erzählen?
Ja, aber das ist auch eine Charakterfrage in diesem Fall. Kajiya ist wirklich in seiner Rolle als Geschichtenerzähler aufgegangen. Er erzählt seine Geschichte mit wirklich großen Gesten, mit knackigen Pointen. Okimoto dagegen ist eher ein Buchbelesener. Also er wirkt eher steif. Und das ist auch etwas, das Kajiya ihm anscheinend mit auf den Weg gegeben hat. Kajiya habe ihm gesagt, dass er vorlese, aber noch nicht erzähle. Und das möchte er halt gerne auch noch besser machen. Okimoto selbst glaubt natürlich auch, dass ein Zeitzeuge eines Zeitzeugen die Geschichte nicht mehr ganz so authentisch erzählen kann. Aber auch daran wird in Hiroshima gearbeitet. Auch dort gibt es ein Projekt, mit dem man versucht, eben die Zeitzeugen in Zukunft am Leben zu erhalten.
Das hier ist Yoshiko Kajimoto, 94 Jahre alt. Und Sie, Martin, hast du in Hiroshima sogar in doppelter Ausführung getroffen. Erzähl mal.
Ja, genau. Das war im TV-Studio des öffentlich-rechtlichen TV-Senders NHK. Und dort saß die echte Yoshiko Kajimoto in einem sehr bequemen Stuhl. Und neben ihr stand ein Monitor. Und dort saß sie nochmal in genau dem gleichen Stuhl. Und das war nämlich eine Aufnahme von ihr. Bei dem Projekt geht es darum, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die aufgenommene Kajimoto zum Leben zu erwecken. Man darf sich das jetzt nicht so vorstellen wie bei der modernen KI, die uns jetzt so bewegt, die sogenannte generative KI. Die kann ja wirklich Geschichten frei erfinden. In diesem Fall handelt es sich noch um eine alte Form von künstlicher Intelligenz. Der TV-Sender hat Kajimoto 900 Fragen gestellt und diese hat sie innerhalb von 5 Tagen ausführlich beantwortet. Mhm. Und aus diesen Antworten sucht jetzt KI anhand von Schlüsselwörtern immer die passendste Antwort auf eine Frage von zum Beispiel Schülern oder anderen Besuchern aus. Wir haben das auf Englisch ausprobiert, da geht es nur mit bestimmten vorgegebenen Sätzen, aber auf Japanisch kann man ziemlich frei Fragen stellen und die Antworten ergeben dann schon einen Sinn, denn das Repertoire ist ja ziemlich groß.
Und weil es mit dieser alten KI sozusagen gemacht wurde, besteht auch nicht die Gefahr, dass diese Version von Yoshiko Kajimoto jetzt Antworten erfindet, sondern das sind wirklich alles authentisch ihre Antworten.
Das sind authentisch ihre Antworten und das ist auch etwas, was die Entwickler derzeit ein bisschen vor den neuen KI-Modellen zurückschrecken lässt. Denn sie fragen sich, wenn jetzt KI die Geschichte in bestimmten Punkten ändert, ist die Zeitzeugenaussage dann noch authentisch?
Was ist denn Kajimotos Aussage? Was hat sie erlebt im August 1945?
Also sie war damals 14 Jahre alt und hat in einer Kriegsfabrik gearbeitet. Als die Bombe explodierte, ihre Mutter wurde verstrahlt. In den nächsten 10 Jahren war sie als Teenager und eben als frühe 20-Jährige dafür verantwortlich, ihre Geschwister durchzubringen und eben die Mutter zu pflegen. Das war eine große Bürde für die Frau und sie hat gesagt, das sei eben die schwerste Zeit ihres Lebens gewesen. Sie hatte damals auch die Sorge, dass sie niemals wird heiraten können, keine Familie haben kann, weil eben niemand eine Überlebende aus der Atombombenzeit heiraten wolle. Das hat sich dann alles zum Glück nicht bewahrheitet und sie ist heute Großmutter von mehreren Enkelkindern.
Jetzt hast du ihre Geschichte in der KI-Version gehört und vorher hattest du eine Überlebendengeschichte von einem Nachfolger-Zeitzeugen gehört. Was hat bei dir mehr gewirkt?
Am stärksten hat natürlich die reine Zeitzeugenaussage gewirkt. Kajiya eben live zu sehen, wie er erzählt, ist schon ein besonderes Erlebnis. Er ist halt ein professioneller Erzähler geworden. Genauso Kajimoto. Wir haben ja auch kurz mit ihr noch gesprochen, mit der echten Kajimoto. Und sie erzählt eben ähnlich, mit weniger großen Gesten, aber eben auch sehr lebendig, sehr prägnant. Das fehlt natürlich bei den Nachfolgern. Das fehlte bei Okimoto. Dafür bringt er natürlich mehr Hintergründe noch ins Spiel vielleicht, die gerade für jüngere Generationen, die eben sich in der Geschichte nicht so gut auskennen, von Bedeutung sind. Also wie ist es zum Beispiel überhaupt zu dem Krieg gekommen? Ja, warum haben die Amerikaner die Atombombe abgeworfen? Das sind dann ja vielleicht auch Fragen, die sich jüngere Japaner auch stellen.
Aber tun sie das? Also hast du den Eindruck auch von den jungen Leuten in Japan, dass diese Erinnerungskultur 80 Jahre nach dem Atombombenabwurf eine große Rolle spielt? Wird darüber nachgedacht, was da damals passiert ist?
Die Erinnerungskultur spielt jetzt keine große Rolle, vor allen Dingen nicht eine Erinnerung an die Ursachen oder die Vorgänge vor dem Krieg. Was eben wenig in den Schulen unterrichtet wird, ist die Vorgeschichte des Krieges, der japanische Imperialismus, die Eroberung, also die Annexion Südkoreas, die Kreuzzüge in China. So gibt es auch kein Museum in Japan, das sich eben den Gräueltaten des japanischen Imperialismus widmet, sondern eigentlich nur Museen, die eben Krieg aus der Sicht eines Normaljapaners, aus dem Leiden eines Normaljapaners erzählen. Das spürt man bis heute. Es gibt halt eine sehr große Spaltung in der Gesellschaft. Eher Linke und auch einige Japaner der Mitte, die setzen sich eben dafür ein, dass sich Japan auch weiterhin für die Eroberung seiner Nachbarn um Entschuldigung bitten sollte, während viele im rechten Lager eher dafür sind, über die dunklen Seiten der japanischen Geschichte halt den Mantel des Vergessens zu decken.
Gleichzeitig hast du ja aber auf deiner Reise den ein oder anderen jungen Menschen getroffen, der sich eben doch wieder für diese Friedensbotschaft einsetzt und versucht, diese Erinnerung wach zu halten. Glaubst du, es wird langfristig genug Menschen aus den jüngeren Generationen geben, die das am Leben erhalten?
Ich habe mich ja eben sehr negativ angehört, aber die jungen Leute, die ich getroffen habe, geben mir dann doch Hoffnung. Zum Beispiel Yonosuke Nakamura, der Touristen durch den Friedenspark führt. Der ist eben auch hat eine ganz eigene Geschichte, die so nicht üblich in Japan ist. Er ist Halbjapaner, er wurde in Myanmar geboren und ist dort aufgewachsen. Myanmar ist ein südostasiatisches Land, das eben schon lange von Bürgerkriegen zerrissen ist. Er hat damals eben in seiner Jugend schon erfahren, wie es ist, sich über Gräueltaten zu unterhalten. Das ist jetzt eben sein starkes Motiv, auch die Geschichte weiterzutragen. Und er hatte eine sehr gute Lehre parat, eine Lehre, die mich eigentlich beeindruckt hat. Er sagte, Konflikte wird es immer geben. Davon geht er aus. Er glaubt nicht an einen Weltfrieden, aber seine Botschaft lautete dann doch, auch wenn wir das Gefühl haben, dauerhaften Frieden niemals erreichen zu können, wir uns unbedingt dafür einsetzen müssten.
Trying to understand others and keep trying is the process of peace building.
Danke, Martin, dass du Hiroshima für uns besucht hast.
Gerne, ich habe dort auch selber viel gelernt.
In 3 Tagen jährt sich dann auch zum 80. Mal der Atombombenabwurf auf Nagasaki. Die beiden einzigen atomaren Angriffe, die bisher jemals in einem Krieg stattgefunden haben. Den Link zu Martins Reportage, den findet ihr in unseren Shownotes. Da verlinke ich euch auch noch ein paar andere Akzentfolgen zum Thema, die euch interessieren könnten. Das war NZZ Akzent. Ich bin Sarah Ziegler. Macht's gut.